Ja, herzlichen Dank für die Technik. Ich habe nur gemerkt, gell, mir fehlt der Präsenter zum die Foren klicken. Ich habe ihn gefunden. Wow. Danke Technik, alles bestens vorbereitet. Und ihr habt es gemerkt, gell, die junge Rettungsschwimmerin Elvira Rüg, sie hat eigentlich alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Wenn jemand am Ertrinken ist, man muss ihn retten. Der Köbi, der alte Rettungsschwimmer, er war einfach nicht mehr so ganz motiviert. Ihm war die Ferienplanung irgendwie wichtiger, dass jemand da Rettung brauchte. Sie hat ihn nicht so groß interessiert. Und der Köbi hat mich so ein bisschen erinnert an den Propheten Jona vom Alten Testament. Im Buch Jona heißt es ganz am Anfang: Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn von Amittai. Er sagte zu ihm: Geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Und nach eurem Jahresthema auf Gott hören, wäre es für euch keine Frage, ja, wie sollte die Geschichte eigentlich weitergehen? Auf Gott hören heißt nicht nur hören, sondern dann auch das Umsetzen, was Gott sagt. Wenn Gott spricht, das einfach umsetzen. Und Jona hört die Stimme Gottes und geht dann doch nicht. Und leider ist Jona so ein bisschen ein Beispiel dafür, dass man Gottes Stimme hören kann und dann trotzdem sich entscheiden kann, nicht darauf zu hören, das irgendwie auszublenden. Und spannend an der Jona-Geschichte ist, dass Gott auch zur Zeit vom Alten Testament die Völker, die neben Israel gewohnt haben und eigentlich die ganze Welt im Blick hatte. Und manchmal hat man so einen Eindruck, im Alten Testament, da begegnet uns so ein strafender, zorniger Gott, der sich nur um sein Volk kümmert. Aber wir merken, es ist gar nicht wahr. Die Geschichte von Jona zeigt uns, hey, Gott hat auch ein großes Anliegen für die Menschen rund um Israel herum, für alle Völker. Schon Israels Stammvater Abraham sagte Gott: Alle Völker der Erde werden durch deine Nachkommen am Segen teilhaben. Gott sagt das dem Abraham. Auch die Assyrer, ein Volk, das früher im Irak gelebt hatte, die sollten durch das Volk Israel gesegnet werden. Und darum sandte Gott seinen Propheten Jona in die Hauptstadt der Assyrer nach Ninive. Wir haben da die Landkarte schon gesehen. Doch Jona wollte nicht. Wir merken es auf der Landkarte, ihr habt das gesehen, er ging in die ganz andere Richtung. Gerade entgegengesetzt, so mehr oder weniger entgegengesetzt, er ging nach Spanien. Weil die Assyrer waren bekannt als brutale militärische Großmacht. Sie gehörten zu Israels Feinden. Die Israeliten hatten Angst vor ihnen. Die wussten, boah, wenn die kommen, dann haben wir nichts mehr zu lachen. Und vielleicht hatte auch Jonas ein bisschen Angst vor ihnen. Er hatte das Gefühl, was, zu denen soll ich gehen? Zu unseren Feinden? Ja, was ist, wenn sie merken, ja, da kommt einer aus Israel und dann werde ich vielleicht umgebracht. Vielleicht hatte er Angst und vielleicht wollte er darum nicht nach Ninive gehen. Und spannend ist, dass er am Ende des Jona-Buches eigentlich selber erklärt, ja, warum wollte er nicht dahin gehen? Warum ging er in die entgegengesetzte Richtung? Er wollte nach Spanien flüchten. Und in Jona 3, Vers 10 heißt es: Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. Das gefiel Jona gar nicht und er wurde zornig. Er sagte: Ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch. Du bist voll Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld. Deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich. Das ist besser als weiterleben. Und ich finde es eine erstaunliche Geschichte. Wir finden hier einen absolut menschenliebenden, barmherzigen, lebendigen Gott und auf der anderen Seite einen wütenden, zornigen Propheten, der ein bisschen lebensmütig war, der die Assyrer verachtet hat. Und Jona war zornig, weil Gott die Assyrer nun doch nicht alle umbringen ließ. Und in dieser Geschichte wird deutlich, wie sehr Gott die Menschen liebt. Und für Jona war das absolut unverständlich. Wie konnte Gott ausgerechnet die Assyrer lieben? Warum muss ich da hingehen? Ausgerechnet die brutalen Feinde von Israel. Und für uns ist es heute auch schwierig zu verstehen. Wenn wir jetzt heute wüssten, ja, wir müssen einen Missionar zu den Hamas-Terroristen senden, würden wir auch sagen, was dahin? Und außerdem zu denen, die dein Volk umgebracht haben. Oder wir wüssten, wir müssen einen Missionar zum Putin senden. mit der so viel Leid über die Ukraine gebracht hat, über sein eigenes Volk gebracht hat. Es ist für uns schwierig nachzuziehen, zu merken, hey, Gott liebt jeden Menschen, wirklich jeden. Und es war Gott so wichtig, dass die Assyrer umkehren, dass er sie nicht bestrafen musste. Und Gott setzte alle Hebel in Bewegung, um seine Liebe weiterzugeben. Im kleinen Buch Jona lesen wir immer, wieder davon, dass Gott aktiv wurde. Wenn wir das mal anschauen, es gibt eine ganze Liste, heißt es, das Wort des Herrn erging an Jona. Also Gott spricht. Da schickte der Herr einen Sturm aufs Meer. Gott schickt einen Sturm, der Herr aber ließ einen großen Fisch kommen. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona ans Ufer zu schwimmen und Jona wieder auszuspucken. Zum zweiten Mal erging das Wort des Herrn an Jona. Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. Also wir merken, dass Gott ist in diesem Buch so beschrieben als aktiver Gott. Er ergreift die Initiative. Er delegiert die Aufgaben nicht und sagt, ja, das sollen sich mal die Engel darum kümmern, sondern er selber wird aktiv. Wenn es darum geht, Menschen zu retten, dann handelt er. Das ist ihm so wichtig. Das ist quasi Chefsache. Das ist ihm so wichtig, und er greift ein, er handelt, er ruft Jona, er ruft einen Sturm, er ruft einen großen Fisch. Gott ist sowas von lebendig und aktiv. Und im krassen Gegensatz zu Jona, der lebensmüde ist. Weil dreimal in diesem ganzen Buch sagt er, ich will sterben. Dreimal will er einfach nur sterben. Er ist lebensmüde, und genau gleich wie Gott die Menschen von Ninive liebt, liebt Gott aber auch seinen ungehorsamen, lebensmüden, selbstsüchtigen Propheten. Und es ist ganz spannend, Gott lässt Jona nicht einfach fallen und sagt, ja, ich suche mir einen besseren Propheten. Der Jona, der hat es verbockt. Als Jona flüchten will, geht Gott ihm nach. Er sendet einen Sturm, er sendet einen Fisch, und Jona bekommt eine neue Chance. Gott sagt ihm ein zweites Mal, geh nach Ninive. Und interessant ist auch, dass Gott Jona nicht zusammenstaucht, nicht zusammenfaltet, er schimpft nicht, er sagt nicht, Jona, Entschuldigung, du hast es so was verbockt, was hast du dir dabei gedacht, zu fliehen? Dachtest du, du könntest vor mir fliehen? Dachtest du, es gibt einen Ort, wo ich dich nicht finden würde? Oder was hast du dir dabei gedacht? Dachtest du, ich finde dich nicht, wenn du auf einem Schiff im Mittelmeer bist? Wie dumm muss man eigentlich sein? Und Gott sagt ihm nicht, gib mir deinen Prophetenmantel zurück. So einen Propheten wie dich kann ich nicht brauchen. Sondern wir merken, Gott liebt auch Jona. Er hat auch einen Plan für Jona. Er lässt ihn nicht einfach fallen. Er hat Geduld mit ihm. Er gibt dir eine zweite Chance. Und das finde ich so tröstend. Gott ist so gerne bereit, uns auch immer wieder eine zweite und eine dritte und eine vierte und eine fünfte Chance zu geben. Er lässt uns nicht einfach fallen. Auch wenn wir manchmal nicht auf Gott hören wollen, dürfen wir nochmal neu anfangen. Das kann uns auch unter Druck bringen. Wir denken, ja, jetzt haben wir ein ganzes Jahr gehört, auf Gott hören, und dann haben wir es doch nicht geschafft, doch nicht gehört oder doch nicht umgesetzt, was wir gehört haben. Aber Gott sagt, nein, ich habe Geduld. Du darfst immer wieder neu anfangen. Ich sprich immer wieder neu zu dir, und du darfst neu Ja sagen und darfst neu auf meine Stimme hören. Gott hat auch mit uns unglaublich Geduld. Und bevor wir anderen Gottes Liebe weitergeben, dürfen wir auch selber merken, ja, dieser Gott, er hat auch uns unendlich gern. So wie wir sind. Und etwas von Gottes Geduld und Liebe mit Jona spüren wir im allerletzten Kapitel des Jona-Buches. Und ich finde es ganz toll, dass ihr eine Bibel habt. Und ihr dürft gerne mal aufschlagen bei Jona Kapitel 3. Das ist ein längerer Abschnitt, aber es lohnt sich, den zu lesen. Jona Kapitel 3 ist irgendwo im Alten Testament am Ende. Jona Kapitel 3, ich lese da ab dem Vers 4. Jona Kapitel 3, ab Vers 4 heißt es, Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein. Dann stellte er sich hin und rief, noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Die Leute von Ninive setzten ihre Hoffnung auf Gott. Sie beschlossen zu fasten, und alle, Reiche wie Arme, legten zum Zeichen der Reue den Sack an. Jonas Botschaft war nämlich dem König von Ninive gemeldet worden. Der stieg von seinem Thron, legte den Königsmantel ab, zog den Sack an und setzte sich in die Asche. Er ließ in der ganzen Stadt ausrufen: Hört den Befehl des Königs und seiner Minister. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder Mensch noch Rind noch Schaf. Menschen und Vieh sollen den Sack anlegen und laut zu Gott rufen. Alle sollen von ihrem bösen Weg umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Vielleicht können wir seinen schweren Zorn besänftigen und er lässt uns am Leben. Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. Das gefiel Jona gar nicht, und er wurde zornig. Er sagte: Ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch. Du bist voll Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld. Deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich. Das ist besser als weiterleben. Aber der Herr fragte ihn: Hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein? Jona verließ die Stadt in Richtung Osten. In einiger Entfernung hielt er an und machte sich ein Laubdach. Er setzte sich darunter in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott, der Herr, eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen. Die sollte ihm Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Jona freute sich riesig über diese wunderbare Staude. Aber früh am nächsten Morgen, schickte Gott einen Wurm. Der nagte den Rizinus an, sodass er verdorrte. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte sich den Tod und sagte: Sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Aber Gott fragte ihn: Hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Da sagte der Herr: Schau her, du hast diese Staude nicht großgezogen, du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in der einen Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können, und dazu noch das viele Vieh? So hört diese Geschichte auf. Ein merkwürdiger Text. Man merkt, Gott setzt alle Hebel in Bewegung, dass Jona den Leuten von Ninive von ihm erzählt. Und Jona sagt nach dem hebräischen Urtext, sagt er eigentlich nur 5 Worte. 5 Worte, das wäre mal eine gute Predigt, gell? 5 Worte. Dann würdet ihr früher nach Hause kommen. 5 Worte, was für eine kurze Predigt. Für so einen langen Anfahrtsweg hätte er doch etwas mehr sagen dürfen, finde ich jetzt. Gell? Immerhin, wenn man dann ausrechnet, gell, was für Spesengeld Jona bekommen hätte, 70 Rappen pro Kilometer. Man sagt, Ninive ist 1000 Kilometer weit weg. Also es gibt gewaltig viel Spesen. 1000 Kilometer weit weg von Jonas Heimat. Wir können uns so vorstellen, wir fahren von Menedorf 1000 Kilometer, um 5 Worte zu sagen. Also 1000 Kilometer, wir wären dann in Neapel, irgendwo in Süditalien, weit hinter Rom. Und wir fahren dorthin, um dann 5 Worte zu sagen. Und wir fragen uns ja, lohnt sich das? 10 Stunden Autofahrt. Und es scheint, dass Jona irgendwie einfach Dienst nach Vorschrift gemacht hat. Er wollte diesen lästigen Job einfach hinter sich bringen. Er hat nur das Nötigste gemacht. Er hat keine lange Predigt gehalten. Er hat einfach gedacht, okay Gott, ja, wenn du willst, ich kündige dein Gericht an, aber dann ist auch gut. Mehr als 5 Worte muss ich hier nicht sagen. Mit dem Herz war er irgendwie nicht dabei. Und trotzdem haben wir gemerkt, das Wunder geschieht. Ganz Ninive steht Kopf. Der König persönlich befiehlt die Umkehr. Alle bereuen ihre Bosheit, ziehen die schönen Kleider aus, laufen gebückt im Jutesack rum. Sie essen und trinken nichts und nicht einmal das Schaf im Stall, das Rind. Sie bekommen auch nichts mehr zu fressen. Was für eine gewaltige Wirkung für eine 5-Worte-Predigt. Eine ganze Stadt kehrt um. Und ich finde es auch sehr ermutigend. Selbst da, wo wir vielleicht nur halbherzig auf Gott hören, kann Gott uns trotzdem brauchen. Selbst da, wo wir vielleicht gar keine Lust haben, wo wir einfach Dienst nach Vorschrift machen, kann Gott uns brauchen. Wir müssen nicht darauf warten, bis wir irgendwie in Stimmung sind oder uns irgendwie brauchbar fühlen. Gott kann und will uns brauchen, um seine Liebe weiterzugeben. Und traurig ist dann nur, dass Jona wütend wurde über seinen Predigterfolg. Für ihn war das aber kein Erfolg, es war für ihn mehr so die Katastrophe. Ich glaube, er fühlte sich auch in seinem Stolz irgendwie verletzt, in seinem Prophetenstolz. Er hatte angekündigt, Ninive wird in 40 Tagen ein Trümmerhaufen sein. Und wie steht er da, wenn Gott die Stadt verschont? Ja, dann hat er ja was Falsches angekündigt. Dann hat er ja falsch prophezeit. Dann hat er als Prophet versagt. Dann steht er ja schön dumm da. Dann wäre sein Prophetenstolz irgendwie schwer ramponiert. Und seine Prophetenehre war ihm auf jeden Fall wichtiger als all die Bewohner von der Stadt Ninive. Hauptsache, er sieht als Prophet nicht alt aus. Und irgendwie auch eine ganz schräge Haltung. Aber manchmal überlegen wir uns auch, ja, wie stehen wir denn da, wenn wir auf Gott hören? Was denken denn die anderen? Verlieren wir vielleicht einen Zacken aus unserer Krone oder sowas? Wie stehen wir denn da? Und eigentlich hätte die Geschichte von Jona mit einem Happy End enden können. Es wäre Jonas Chance gewesen, in der Stadt zu bleiben und dann zu sagen, jawohl, wir machen miteinander einen Glaubensgrundkurs. Ihr habt es begriffen, ihr kehrt um. So gut, jetzt seid ihr bereit für den Glaubensgrundkurs. Ich erzähle euch von den alten Schriften. Gott, der Vater, ist der Schöpfer Himmel und Erde. Und er könnte erzählen von Adam und Eva, von Abraham. Er hätte einen Glaubensgrundkurs machen können, aber eigentlich hätte er da offene Türen gehabt, aber er wollte nicht, weil Jona wahrscheinlich an sich und seine Prophetenehre gedacht hatte. Und er war wütend auf Gott, wütend, dass dieser Gott so gnädig war und dass er selber eigentlich Gottes Gnade erlebt hat, die ihn aus dem Meer, aus dem Fischbauch gerettet hat. Das hat er irgendwie vergessen. Und Jona ging aus Ninive raus, wahrscheinlich auf einen Hügel. Dort wollte er beobachten, hatte doch noch ein bisschen Hoffnung. Ja, vielleicht macht Gott doch noch die ganze Stadt platt. Er bezog so einen Beobachterposten. Vielleicht Feldstecher hat er wahrscheinlich keinen. Anstatt in Ninive aktiv zu sein, wurde er plötzlich so ganz passiv. Und das ist manchmal auch für uns eine Gefahr. Gell? Anstatt auf Gott zu hören, Gottes Liebe weiterzugeben, uns aktiv einzubringen, ziehen wir uns auf einen Beobachtungsposten zurück. Wir schauen mal zu. Wir beobachten mal, wir lassen mal die anderen machen. So wie der Köbi in unserem Anspiel, das hat es ja auch er gemacht, gell? Er blieb einfach passiv am Ufer, hat da seine Ferienprospekte studiert und eigentlich noch schlimmer, er hat kritisiert. Vom trockenen Ufer auf, gell, hat er gemerkt, ja, die Elvira schwimmt nicht so schön, ihr Stil ist schlecht und so. Gell? Vom trockenen Ufer aus hat er noch kritisiert. Anstatt selber aktiv zu werden, anstatt selber zu merken, oh, ich glaube, die Elvira braucht meine Hilfe, der Schwingerkönig ist tatsächlich ein bisschen schwer, gell? Sie könnte Unterstützung brauchen, anstatt aktiv zu werden, blieb er am Ufer und hat beobachtet. Aber wir merken in dieser Jona-Geschichte auch der Beobachterstatus, er tut eigentlich niemandem gut. Weil plötzlich dreht man sich immer mehr um sich selbst und merkt gar nicht, wie man schwindlig wird, wenn man sich um sich selber dreht. Aber Gott in seiner großen Güte wollte den Jona gewinnen. Deshalb macht er sowas wie Erlebnispädagogik mit ihm. So wie wir das in der Jungschar kennen. Er macht eigentlich ein Jungschar-Programm für Jona. Jona darf miterleben, wie Gott ihm was beibringt. So mit allen Sinnen erfahren. Er ließ extra für Jona eine Pflanze wachsen, die ihm Schatten gab. Vielleicht so eine Art Kürbis oder ein Rizinus. Auf jeden Fall wuchs die Pflanze über Nacht. Und gab Jona schon am nächsten Tag Schatten. Er freute sich. Es kam ihm aber auch nicht im Sinn, Gott dafür zu danken. Es war einfach selbstverständlich. Aber am nächsten Morgen dann geschah es. Gott hat zuerst mal einen großen Fisch gerufen, dann auch einen kleinen Wurm. Ganz interessant, was Gott alles organisiert für Jona. Gott, ist auch gut zu wissen, gell? Gott kann auch jedes noch so kleine Würmlein brauchen. Und dieser fiese Wurm, er fraß den Rizinus an. Und er begann zu welken und zu allem Elend ließ Gott auch noch einen heißen Wüstenwind kommen. Es ist eigentlich unglaublich, welchen Aufwand Gott betreibt, um seinen Propheten etwas beizubringen. Wir merken auch, da ist es von Gottes Liebe. Er lässt Jona nicht einfach hängen, sondern er möchte ihm was beibringen. Er möchte ihm zeigen, hey, wie groß ist meine Liebe. Er organisiert Pflanze, Wurm, Wüstenwind und wir merken, es ist ihm so wichtig, dass Jona etwas dazulernt, weil er ihn liebt. Er wollte, dass Jona lernt, dass Jona wegkommt von seinem Ego-Trip. Und Gottes Plan ging sehr gut auf, gell? Die Sonne knallte erbarmungslos auf Jonas Kopf. Er bekam nicht nur einen gewaltigen Sonnenbrand, sondern einen richtigen Hitzschlag. Und er war wütend, dass die schöne Pflanze einfach kaputt gegangen ist. Und einmal mehr wollte er sterben, so wollte er nicht weiterleben. Und Gott sah seinen Zorn und fragte ihn: Jona, hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Und Jona sagte: Doch, ich habe Recht. Es ist mein gutes Recht. Mit vollem Recht bin ich zornig und ich wünsche mir den Tod. Und Gott sagte ihm: Mein lieber Jona, hör mal zu, diese Staude hast nicht du großgezogen. Du hast sie nicht beim Gärtner gekauft, du hast sie nicht eingepflanzt, du hast gar nichts gemacht, du hast sie nicht mal begossen, du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in der einen Nacht gewachsen, der anderen abgestorben und trotzdem tut sie dir leid. Und jetzt überleg mal, wie geht es mir mit dieser großen Stadt Ninive? Mir soll diese große Stadt Ninive nicht leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch viele Tiere. Und wir merken es am Ende von Jona Buch, hat Jona nichts mehr zu sagen. Ich glaube, das hat ihn sehr ins Nachdenken gebracht. Was sollte man auch dazu sagen? Sie ist auch sehr entlarvend. Plötzlich merkt man, was, die Pflanze tut mir mehr leid und ich tue mir mehr leid als die 120.000 Menschen in Ninive. Die hatte er irgendwie nicht auf seinem Radar. Jona war nur auf diese Pflanze fixiert. Er drehte sich um sich selbst, um Nebensächlichkeiten. Das haben wir das auch gesehen bei einem Anspiel mit dem Rettungsschimmer. Gell? Während Elvira genau das Richtige gemacht hat, hat der Köbi nur seine Ferienprospekte vor sich. Das hat ihn viel mehr interessiert, dass jemand am Ertrinken war. Das war ihm so ein bisschen egal. Das hat er auch schon erlebt. Er war mit sich und seiner Ferienplanung beschäftigt. Und das ist auch für uns manchmal eine Gefahr. Wir können uns manchmal in Nebensächlichkeiten wie verrennen. Wir merken plötzlich gar nicht mehr, was eigentlich tatsächlich zählt, was wichtig ist. Irgendwelches Zeug hält uns ganz schön auf Trab. Und wir vergessen, hey, da gibt es einen Gott, der zu uns reden möchte. Und der darunter leidet, dass Menschen ihm den Rücken zukehren. Und vor ein paar Jahren waren wir im Wald, so Sonntagnachmittag Spaziergang, gell? Wunderschöner Herbstwald, wunderschöne Stimmung, meine Frau und ich unterwegs. Und plötzlich kam ein Auto, war schon ein bisschen komisch, gell? Weil normalerweise ist da Fahrverbot, kam ein Auto an und fragt uns dann, ja, habt ihr einen alten, verwirrten Mann gesehen? Und wir haben ihn nicht gesehen, aber wir haben dann gemerkt, hey, wir müssen da aktiv werden. Weil die haben uns gefragt, könnt ihr uns helfen beim Suchen? Weil gell, er ist verwirrt, fährt vielleicht nicht mehr nach Hause. Und da, wo wir am Spazieren waren, ist schon ein bisschen dummes Gelände. Gell? Da geht es links runter, rechts runter. Man kann auf beide Seiten eine Schlucht fallen. Und wir wussten, hey, ich glaube, wir können es nicht gut sagen. Ja, sucht ihr mal weiter. Wir lassen uns jetzt nicht aus der Ruhe bringen. Wir sind auf unserem Sonntagsspaziergang. Den Sonntag soll man heiligen, steht schon in der Bibel, Schabbat, gell? Wir haben jetzt Ruhetag, sucht ihr weiter, ist nicht unser Job, nicht unser Bier. Sondern wir haben wie gemerkt, hey, wir sind zu Fuß unterwegs, gell? Mit dem Auto kannst du nicht in alle kleinen Wege und wir helfen, wir müssen da dabei sein. Und gefühlt hat das halbe Dorf, das ist ein kleines Dorf, wo wir früher gewohnt haben, gefühlt hat das halbe kleine Dorf war unterwegs, um diesen alten Mann zu suchen. Und so wichtig zu merken, ja, manchmal haben gewisse Dinge einfach Priorität. Und Gott sagt uns, hey, es ist so wichtig, dass wir Menschen Gottes Liebe weitergeben, die ihm den Rücken dazu gekehrt haben. Und ganz am Ende vom Jona-Buch wird noch einmal deutlich, wie menschenfreundlich Gott ist. Ihr habt das schon gelesen, er sagt dem Jona: Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das viele Vieh. Und mit den Menschen, die rechts und links nicht unterscheiden können, sind wahrscheinlich Kinder gemeint. Gott sagte dem Jona: Hast du dir schon mal überlegt, in Ninive gibt es nicht nur feindliche Soldaten, da gibt es nicht nur Männer, da gibt es 120.000 unschuldige Kinder. Und du wirst zuschauen, wie die einfach alle sterben. Ist das dein Ernst, Jona? Und es scheint, dass Gott Kinder ganz besonders gern hat. Und es scheint auch, dass Gott auch sehr tierfreundlich ist. Er hat auch Mitleid mit den Tieren. Er sagt, hey, und da gibt es noch das viele Vieh. Da gibt es auch noch Tiere. Hast du das schon mal überlegt? Was für ein Gott wird uns da beschrieben? Er ist nicht nur menschenfreundlich, sondern auch durch und durch tierfreundlich. Finde ich sehr eindrücklich, diesen Abschluss da. Und manchmal merken wir selber, es ist gar nicht so einfach, auf Gott zu hören. Bei uns in Chang gibt es so einen Laden, das Hörparadies. Wäre toll, es wäre so ein Hörparadies. Gell? Wir hören Gottes Stimme, wir wissen, wow, das ist jetzt zu machen oder so. Und wir fragen uns manchmal, ja, was ist jetzt eigentlich dran? Habe ich Gott richtig verstanden? Und wir fragen uns, was ist jetzt eigentlich Gottes Wille? Was wäre jetzt dran? Und der Jonah, er hatte den Vorteil, er wusste, was zu tun wäre. Er hat Gott gehört, Gott sprach zu ihm. Aber es gibt für uns keinen Grund, auf Jonah irgendwie neidisch zu sein, weil Gott spricht heute noch. Wir können seine Stimme hören. Er kann durch sein Wort zu uns reden. Am Ende vom Matthäus-Evangelium heißt es, geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und wir müssen uns nicht fragen, ja, ist es das für mich gemeint oder nur für Hauptamtliche? Für wen ist es das gemeint? Wir müssen nicht fragen, ja, sollen wir jetzt Gottes Liebe weitergeben oder nicht? Gott spricht zu uns durch sein Wort und sagt, ja, das ist auch für dich. Geht zu allen Völkern, gebt allen Menschen meine Liebe weiter. Und ich frage so ein bisschen, ja, wie muss ich jetzt das machen, Gottes Liebe weitergeben? Ich glaube, und auch die Frage, wie kommen wir denn weg von unserem passiven Beobachterposten? Und ich habe gegoogelt auf eurer Homepage, gell, und habe gemerkt, wow, sehr genial, dass ihr eine Jungschi-Weihnacht macht. Absolut genial, dass man einladen kann, auch zur Jungschar-Weihnacht, wenn man Kinder kennt, eine Familie kennt, sagt, hey, da gibt es eine Jungschar-Weihnacht, geht dahin. 9.12. vielleicht auch eine Familie begleiten. Die haben ja auch gesehen, es gibt einen Ziegstiegstreff, wo man Leute einfach einladen kann, sagt, hey, wir treffen uns da, komm vorbei. Was ich auch immer eine gute Möglichkeit finde, einen Kalender weiterzuschenken, vielleicht auch einen ausländischen Kalender. Und es ist einfach wichtig zu wissen, hey, Gott kann uns brauchen, so wie wir sind. Wir merken in der Geschichte, Gott braucht den großen Fisch, aber er braucht auch das kleine Würmlein. Er kann uns alle brauchen, jeder von uns. Und genauso wie wir sind, mit den Gaben, die wir haben, dürfen wir uns brauchen lassen. Und manchmal sind wir auch entmutigt. Gell? Wir haben das letztes Jahr gemerkt, wir haben eingeladen für eine Kinderwoche und haben gemerkt, oh, wir haben nur 10 Anmeldungen. Es war ein riesiger Aufwand. Gell? Wir haben gesagt, wir machen so eine Jungschi City. Wir besuchen, die Kinder können wählen. Heute bin ich auf der Baustelle, morgen bin ich im Labor. Eigentlich eine tolle Idee. Nur die Eltern waren irgendwie, hatten das nicht auf dem Schirm oder haben das Gefühl gehabt, ja, ich bin lieber in den Herbstferien irgendwo. Und wir haben dann gemerkt, hey, es sind nur 10 Kinder und ich war drauf und dran zu sagen, komm, wir blasen die Übung ab. Wir sagen es ab, wir sagen, nee, für 10 Kinder lohnt sich das nicht, wir brechen die Übung ab, wir gehen im Herbst wandern, das ist auch toll, gell? Ich nehme eine Woche Ferien, ich gehe wandern, auch toll. Und dann habe ich mit meiner Co-Hauptleiterin gesprochen. Und die hat dann gesagt, nee, wir glauben daran, dass diese Kinder wichtig sind und wir glauben und beten dafür, dass sich noch mehr Kinder anmelden und hey, es ist so wichtig, dass diese Kinder von Gott hören. Und wo sie recht hat, hat sie recht. Ich habe gemeint, ja, du hast eigentlich wirklich recht. Es ist falsch, auf irgendeine Zahl zu schauen, sondern sagen, nee, wir möchten diesen Kindern von Gott erzählen, wir möchten ihnen Gottes Liebe weitergeben und wenn nur ein Hudson-Taylor dabei ist, dann hat sich aller Aufwand sowieso schon gelohnt. Wir wissen nie, was für Potenzial in diesen Kindern ist. Und war wirklich dann eine gute Woche und auch zu merken, es ist gut, dran zu bleiben, zu sagen, nee, wir lassen uns jetzt nicht entmutigen, auch wenn vielleicht wenig Kinder sich anmelden, wir sind dabei. Dieses Jahr haben wir eine Lego-Stadt angeboten, gell, und da haben sich 30 Kinder angemeldet. Das war für uns auch ganz toll. Und auch zu merken, gell, die Kinder, die letztes Jahr dabei gewesen sind, zum Teil kamen die wieder. Da gibt es auch eine andere Beziehung natürlich, wenn weniger Kinder da sind. Und es war einfach für uns gut zu merken, sich nicht entmutigen zu lassen, wenn man auch nicht viel sieht oder wenn sich nicht viele anmelden. Und auch zu merken, hey, Gott ist ein Gott, der die Kinder irgendwie ganz besonders am Herzen liegen. Deshalb sehr genial, dass ihr eine Jungschar habt und es auch eine Jungschar-Weihnacht gibt. Und ich möchte am Ende dieser Predigt mit uns beten, ihr dürft gerne sitzen bleiben. Und Jesus, wir staunen darüber, wie du die Menschen einfach liebst. Danke für diese Geschichte von Jona und danke, dass du nicht nur die Feinde von Israel liebst, sondern auch Jona selbst. dass du unendlich Geduld hast mit ihm. Und danke, dass du auch diese Geduld mit uns hast. Danke, dass du uns brauchen möchtest als deine Werkzeuge. Danke für das Geschenk. Und danke, dass du uns aber auch nicht überforderst, sondern dass du uns brauchen kannst, da wo wir sind und so wie wir sind. Danke, dass du uns hilfst, aus dem Beobachterstatus rauszukommen und auch zu merken, wo wir uns für dich einsetzen dürfen. Amen.